computer.
So, Enthüllung ist ja so ein Buch mit 7 Siegeln, sagt man immer, und am besten, man beschäftigt sich nicht damit. Und diese Woche hat bei mir noch jemand so ein Enthüllungsbuch gewollt und ich hatte keine mehr. Da habe ich zu meiner Frau gesagt, kannst du deins eventuell entbehren? Hat sie gesagt, ja, das kannst du mitnehmen, damit beschäftige ich mich eigentlich am wenigsten. Gell? Und das wird euch wohl ähnlich ergehen. Im weitesten Sinne, es gibt Ausnahmen, einer schüttelt den Kopf und das finde ich ja positiv. Wichtig ist immer wieder mein Spruch, den ihr erkennt, der dritte Vers der Enthüllung, da steht, wer sich mit dieser Prophetie beschäftigt, wird glückselig. Und alle, die das schon gemacht haben, die können das bestätigen. Und ich mit Sicherheit, weil ich habe mich ja nun fast 2,5 Jahre jeden Tag damit beschäftigt, vor langer Zeit. Ja, heute sind wir inzwischen beim Kapitel 18 angelangt. Ihr kennt da die Reihenfolge, die wir hier immer jedes Jahr ein Stückchen weiter gemacht haben. Und wichtig ist hier, dass wir jetzt auch zeitlich erkennen, wie Olaf schon gesagt hat, dass sich gewisse Dinge entwickeln, die scheinbar schon recht gut dazu passen. Wir werden das eine oder andere noch erwähnen heute. Und hier im Kapitel 18 haben wir eigentlich den zweiten Teil von Babylon der Großen. Im Kapitel 17 wird uns ja das Babylon, die Große, als religiöses Weltreich vorgestellt. Und hier im Kapitel 18 haben wir dann den politischen und wirtschaftlichen Teil von Babylon der Großen beschrieben. Und das ist eigentlich ein Einschub, weil wir haben schon im Kapitel 14 mal einen Hinweis darauf bekommen, nämlich im Vers 8, wo auf den organisatorisch-religiösen Teil von Babylon der Großen hingewiesen wurde. Da hieß es in diesem Gerichtskapitel 14, und ein zweiter Engel folgte und sagte, gefallen, gefallen ist Babylon die Große, die aus dem Wein des Grimmes ihrer Hurereien alle Nationen getränkt hat. Hier ein Hinweis auf das religiöse Babylon der Endzeit, vorweggenommen als schon gefallen. Wir müssen also auch hier die Hinweise, die futuristischen Hinweise auch in der Enthüllung als vom Ziel her denkend betrachten. Weil die gesamte Enthüllung in diesen 7 Jahren, die sie behandelt, ist ja recht kurz. Und wo wir jetzt sind, das sind die letzten 3,5 Jahre dieses Äons, sodass wir hier alles sehr komprimiert vorfinden. Und wenn ich eine Geschichte erzähle, dann muss ich die der Reihe nach erzählen und dann muss ich manche Dinge auch vorwegnehmen, um zu erklären, warum das jetzt passiert. Und das finden wir hier eben in der Enthüllung auch. Und deswegen auch hier diese Ankündigung Kapitel 14 schon für den religiösen Teil. Was den politisch-wirtschaftlichen Teil betrifft, da haben wir einen Hinweis in Kapitel 16, Vers 19. Da wird gesagt, die große Stadt wurde zu 3 Teilen und die Städte der Nationen fielen und Babylon die Große wurde vor Gott in Erinnerung gebracht, um ihr den Kelch des Weines, des Grimmes, seines Zorns zu geben. Und hier ist eindeutig auf den wirtschaftlichen Teil abgestellt, auf den politischen und wirtschaftlichen, muss man sagen, und nicht auf den religiösen, auch wenn Jerusalem in 3 Teile geteilt ist. Ja, es geht ja nicht um Jerusalem, gell? Um das schon vorweg zu sagen, sondern eben um Babylon, das ist was ganz anderes. Und das Babylon im Tag des Herrn ist also zukünftig gesehen, Babylon die Große gibt es noch nicht, gell? Zumindest nicht sichtbar, im Unsichtbaren ist das alles schon fertig. Das Babylon der Zukunft im Tag des Herrn, ich erinnere an das Wort des Johannes in Kapitel 1, Vers 10, er hat gesagt, ich befand mich oder wurde befunden im Tag des Herrn. Er war wesenhaft anwesend in der Zeit, wo das alles passiert, über das wir hier reden. Und deswegen das religiöse Weltsystem scheint sich ja abzuzeichnen, ist aber noch nicht da. Die weltweite einheitliche Religion gibt es noch nicht. Auch nicht die weltweit einheitliche Wirtschaftsmacht ist noch nicht gegründet. Es gibt scheinbare Ansätze dazu, zweifellos. Wobei ich manchmal das Gefühl habe, auch jetzt mit der neuesten politischen Entwicklung, dass es wieder einen gewissen Rückschritt gibt auf diesem Gebiet. Aber das Ganze geht da in Wellen, gell? Und die Wellen gehen nach oben auf das Ziel zu. auch wenn es da scheinbar Rückschläge gibt, das soll uns nicht von dem Gesamtziel abhalten oder daran zu denken. So, und heute geht es hier im Kapitel 18 also um den Fall Babylons. Darüber ist der erste Punkt. Im zweiten Punkt darüber, dass die Regenten und die Bewohner der Erde darüber traurig sind. Warum werden wir noch kennenlernen? Und der dritte Punkt ist, dass die Heiligen sich freuen. Ist ein Heiliger? Manchmal drüber nachdenken. Gell? Ja, ich werde nicht alle Verse hier lesen, sondern nur die wichtigsten. Und wir machen uns so ein paar Gedanken dazu, wie das wohl uns betrifft, wo wir stehen, was passiert, was passieren soll. Also ganz entspannt, keine Angst. Ich glaube, der Aufgeregste von allen bin ich hier. Und wir lassen uns überraschen. Also ich lese die ersten drei Verse mal, damit wir reinkommen in das Thema. Da heißt es im Kapitel 18, Verse 1 bis 3. Nach diesen nahm ich einen anderen Engel wahr, der aus dem Himmel herabsteigt und große Autorität hat, und die Erde wurde aus seiner Herrlichkeit erleuchtet. Und er schrie mit starker Stimme und sagte: Gefallen, gefallen ist Babylon die Große und eine Wohnstätte der Dämonen geworden und ein Gewahrsamsort jedes unreinen Geistes und ein Gewahrsamsort jedes unreinen und gehassten Vogels. Da von dem Wein des Grimmes ihrer Huberei alle Nationen getrunken haben und die Regenten der Erde mit ihr hurten und die Händler der Erde aus der Vermögenskraft ihrer Üppigkeit reich wurden. Das siehst du schon, wo es hingeht. Und gefallen ist Babylon die Große. Der juristische Vorgang schon längst erledigt. Wir haben ja schon eben gehört, in Kapitel 14 gab es schon den ersten Hinweis dafür. Das heißt, aus der heilsgeschichtlichen Sicht Gottes ist vom Ziel her das schon längst erledigt. Aber wenn wir heute hier im, 2016 noch ein Stück davon entfernt sind, dass sich das verwirklicht, es ist schon geschehen, es ist beschlossen. Im Himmel ist das schon alles längst klar. Das heißt, der juristische Vorgang, auch hier, wenn wir an die Zeit denken, ist beschlossen. Aber der Vollzug geschieht innerhalb der letzten 3,5 Jahre. In der Zeit bewegen wir uns jetzt hier, wenn es um diese Vollendung mit Babylon geht. Und es wird ja gesagt, dieses Babylon ist eine Wohnstätte der Dämonen. Ein Gewahrsamsort jedes unreinen Geistes, also absolute Finsternis, gell? Und es ist auf jeden Fall nichts Gutes. Und diese zukünftige Frau und Stadt Babylon hat ja eigentlich ihr Vorbild, ihr heilsgeschichtliches Vorbild im Alten Testament. Jetzt musst du mal lesen, was im Alten Testament für Babylon alles gesagt wird. Das findest du hier 1:1 wieder, nur in einer, ich sag mal, modernen Form. Gell? Aber was die geistlichen Entwicklungen geht, ist immer das Gleiche. Die alte Stadt Babylon, da ging es auch um die Vermischung mit Geistern und Menschen. Und das wird auch in der Zukunft so sein. Ich will gleich noch Daniel zitieren daraus. Das heißt also, die zukünftige Erfüllung an Babylon der Großen macht deutlich, sie ist in der Tat vom alten Babylon her die Mutter der Huren, sowohl geistlich als auch buchstäblich, wirtschaftlich, politisch. Du kannst nehmen, welches Gebiet du willst. Mit Babylon ist ständig Hurerei, Untreue und so weiter in Verbindung. Und daran hat sich nichts geändert. Das Geheimnis Babylon die Große enthält also Hurerei aller Couleur. Und deshalb sagt Daniel schon vorausgreifend auf die Zeit des Endes in Daniel 2,43 etwas über den Zustand in dieser Zeit. Und du wirst gleich sehen, dass das oft missverstanden wird. Wir lesen hier Daniel 2,43. Es geht hier um die Füße von dem Standbild, dass du das Eisen mit dem lehmigen Ton vermischt gesehen hast. Sie werden sich mit dem Samen der Menschen vermischen. Aber sie werden nicht aneinander haften, gleich wie sich Eisen mit Ton nicht vermischt. Jetzt gibt es Ausleger oder Glaubende, die in die Gegenwart gucken, gell, der letzten 2 Jahre oder vielleicht noch etwas länger, und sagen, ja genau, der Islam durchmischt Europa. Gell. Das Römische Reich wird von Islam durchmischt, das haftet nicht aneinander, Vorsicht. Das ist zwar so, wie weit es noch geht, wissen wir nicht. Aber hier steht doch, sie werden sich mit dem Samen der Menschen vermischen. Wer sind denn die sie? Wenn sie, die Islamisten, sich mit dem Samen der Menschen, der Europäer vermischen, dann ist es doch dasselbe. Sind die Islamisten oder die Islamgläubigen oder wer auch immer wieder das bezeichnet ist, sind das keine Menschen? Also müssen wir doch hier sagen, die sie müssen welche sein, die keine Menschen sind. Und das sind eben die Geistermächte. Gab es das nicht zur Zeit Noahs auch? Ja, und genau hier sehen wir, dass das wiederkommt. Das heißt, geistliche Mächte vermischen sich mit den Menschen. Vielleicht passiert das ja schon und wir haben es noch gar nicht mitgekriegt. Ich denke an die tief verwurzelten Teufelsanbeter in Politik und Wirtschaft, wenn wir an die Freimaurerei denken. Die Hochgrad-Freimaurer ist ein ganz anderes Thema, gell? Wie die politischen Mächte davon betroffen sind, weil sie Teil dieser satanischen Macht sind selber. Es geht bis in unsere Regierung. Also deswegen, wenn sie sich vermischen mit Geistern, könnte das heute schon angefangen haben. Ich bin ganz vorsichtig, gell? Deshalb die herausragendsten Merkmale des babylonischen Prinzips in diesem Kosmos sind religiöse und wirtschaftliche Konzentration. Es geht um geistlich-dämonische Vermischung und eine dabei globalisierte Verführung. Und deswegen, das Dritte wäre noch zu erwähnen, ein Handel mit Waren und Dienstleistungen in einer ungeahnten Größe. Also du musst dir das mal vorstellen, die ganze Welt ist ein System. Sowohl religiös, wirtschaftlich, von Geistern beeinflusst, in einen Welthandel, den es noch nie gegeben hat. World Trade Center ist dagegen, gibt es ja nicht mehr, gibt ein neues, ja, ist dagegen Pipifax, Entschuldigung. Wir werden nachher noch auch was sehen hier an der Wand, was vielleicht da mithilft, das zu verstehen. Was hier noch auffällt, dass von Vögeln die Rede ist, in diesen Versen, und unreine und gehasste Vögel, was ist denn der Vogel prophetisch in der Bibel? Es gibt dort 2 Vögel, gell? Vorsicht. Zu einem sind Vögel natürlich geistliche Mächte, auf jeden Fall. Aber es gibt positive geistliche Mächte und negative geistliche Mächte. Beide sind Vögel. Ich erinnere nur an, das lesen wir jetzt nicht, nur damit ihr es mal gehört habt, in Hesekiel 17 wird von der Geistermacht, die über Ägypten Gericht ausübt, gesprochen. Das sind Geier oder Adler. Gell? Also dass die meisten Bibeln schreiben ja Adler. Im Hebräischen wird für Adler und für Geier das gleiche Wort verwendet. Aber aus der heilsgeschichtlichen Sicht heraus, das nur nebenbei, ist mir Geier lieber, weil der Geier Todeswesen in Leben verwandelt und auch ein Bild auf Christus und die Haus gerufen ist. Das Gericht in Jeremia 48 über Moab, das Gericht über Edom, Jeremia 49, hat immer mit Vögeln zu tun, immer mit Geiern oder Adlern. Und wenn wir jetzt das positive Teil anschauen, der ist in Jesaja 40 wird schon gesagt, dass die Heiligen sich wie Adler erheben, gell? Und Jesus sagt in Matthäus 24, 28, wo der Leib ist oder wo das Gefallene ist, je nach Grundtext, versammeln sich die Geier. Warum? Weil der Geier das Aas in Leben verwandelt. Gell? Was machen wir als Leibesglieder des Christus zusammen mit unserem Haupt? Das ganze All ins Leben zeugen, gell? Das Tode zum Leben bringen. Das ist die Aufgabe. Deswegen sind wir auch solche Vögel, gell? Aber die positive Art der Vögel. Und wenn wir noch an Enthüllung 4 denken, ist schon länger her, da hatten wir einen Blick geworfen in den Thronhimmel. Und im Thronhimmel die 4 Lebewesen, eins davon sieht aus wie ein Geier oder Adler. Und jetzt sehen wir also der Diabolos, der Drachen, die Schlange, die negative Geistesmacht, äfft immer das Original nach. Ich habe eine ganze Tabelle gemacht mit Nachäffungen, wo man dann sehen kann, zumindest in der Enthüllung, wie das funktioniert. So, jetzt gehe ich ein Stück weiter zum Vers 4 und hier haben wir ja, damit wir nicht ungeschoren davonkommen, auch einen Hinweis an uns, die sogenannten Leibesglieder des Christus, wenn hier die Enthüllung uns sagt, ich höre eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, kommt aus ihr heraus, mein Volk, auf das ihr nicht zusammen mit ihnen, mit ihren Verfehlungen Gemeinschaft habt und das ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Kommt aus ihr heraus, mein Volk. Wer ist mein Volk? Das fing schon an mit Abraham, gell? Der Abraham war ein Götzenanbeter und wo der lebt, komme ich gleich noch zu. Und was sagt Gott zu ihm? Ich bin Yahweh, der dich herausgehen macht aus Ur in Chaldea. Und dieses Land, was ich dir gebe, sollst du rechtmäßig in Besitz nehmen. Wo ist Ur in Chaldea? Das ist im Irak, gell? Da von Kuwait angefangen, den grünen Halbmond da auch, kannst du das einordnen. Das ist die Gegend, wo Babylon entstehen wird, das Babylon der Endzeit. Gell? Dort kommt er raus. Und interessant ist jetzt vom Hebräischen her, dass Ur und Ohr sind dieselben Buchstaben. Gell? Zahlwert 207 für unsere Zahlenfetischisten. Also Ur oder Ohr. Ohr ist das richtige Licht, Ur ist das falsche Licht, könnte man sagen. Dasselbe Buchstaben. Das kannst du nicht unterscheiden, wenn du kein Hebräer bist und dir die Punkte nicht hingemacht werden, die wir ja brauchen. Gell? Und von daher ist also interessant, dass die Wurzel oder die Samenlinie der Verheißung, die haben heute Morgen drüber gesprochen, über Abraham, Isaak, Jakob, bis auf Christus geht, aus diesem falschen Licht herausgeführt wurde, in das Land, das Gott ihnen zugeordnet hat. Und wenn man das jetzt hochhebt auf die geistliche Ebene, dann wissen wir, dass wir auch heute eine gewisse Verpflichtung haben, uns aus diesem Babylon heraus bewegen zu sollen. Was haben wir mit Babylon der Gegenwart zu tun? Und jetzt kannst du vielleicht erschrecken oder auch nicht. Paulus schreibt in 2. Korinther 6, Vers 14, auch darum kommt heraus aus ihrer Mitte und sondert euch ab, sagt der Herr, und rührt Unreines nicht an, und ich werde euch aufnehmen. Er spielt hier mit den alttestamentlichen Gedanken auf die Ekklesia an. Und jetzt ist die Frage oder das Provokante, sind wir bereit, uns den babylonischen Gedanken und Begriffen ein wenig uns davon zu entfernen? Und wie ist das mit Weihnachten? Ist Jesus zu Weihnachten geboren? Weit entfernt. Wegen mir kannst du Weihnachten feiern, wie du willst, aber bring es nicht mit Jesus in Verbindung. Das ist babylonisches Gedankengut. Oder wie der Herr Luther Ostern in die Bibel trägt, die Astera, ja? Die heidnische Fruchtbarkeitsgöttin. Was haben wir mit der zu schaffen? Das ist Auferstehung, ist das, und nicht Ostern. Oder die Ewigkeit. In meiner Bibel steht von Ewigkeit gar nichts. Ist auch eine babylonische Verdrehung und deswegen müssen wir aufpassen, dass wir biblische Texte nicht hier verfärben mit babylonischen Begriffen. Und ich nehme das ernst und wer mich kennt, weiß das. Also diese Warnung steht hier und das muss jeder für sich selber entscheiden, inwieweit er noch sich mit auch diesem babylonischen Geist in Verbindung bringen tut, wie auch immer. Gut, also das war der schreckliche Teil, wir machen jetzt weiter für uns, gell? Das gehört auch mal dazu. Im Vers 7 heißt es dann, was Babylon betrifft, so viel sie sich verherrlicht hat und üppig wurde, ebenso viel Qual und Trauer gebt ihr, da sie in ihrem Herzen sagt, ich sitze als Regentin und Witwe bin ich nicht und Trauer sollte ich keinesfalls wahrnehmen. Aber was ein Anspruch. Das erinnert mich an ein Wort Jesu aus Matthäus 5, Vers 4, als er in seiner Bergpredigt gesagt hat, glückselig sind die Trauernden. Gebt ihr Trauer ebenso viel, wie sie Qual hat. Gebt ihr Trauer, warum denn? Das ist für mich ein Hinweis auf die Vollendung der Heilsgeschichte. Die Trauernden werden glücklich werden, weil das Gott so will, nach Gericht, nach Erziehung, nach Zurechtbringung. Also auch hier ein heilsgeschichtlicher Hinweis an Babylon. Die Babylon und ihre Angehörigen wissen das natürlich nicht, aber sie werden es erfahren zur gegebenen Zeit. Und wie der Hebräerbrief sagt, ist diese Erziehung oder diese Züchtigung natürlich unangenehm. Denkt an eure Väter, vielleicht waren die auch alle so super, gell? Also meine Erziehung hat mir nicht so doll gefallen. Und deswegen, Erziehung ist immer mit Betrübnis verbunden, sagt Paulus oder der Hebräerbriefschreiber in Hebräer 12, Vers 11. Dass sie hier sagt, das geht mich alles nichts an. Ich bin Regentin und keine Witwe. Ich bin Regentin. Das heißt doch, bis zum Vollzug des göttlichen Gerichtes wird Babylon in ihrer Selbstüberhöhung bestehen bleiben. Die sind dermaßen abgehoben, die dazugehören. Denk an Nebukadnezar, schau auf diese Stadt, alles habe ich gemacht. Und wenn wir viele der Regierenden von heute betrachten, denken die ganz genauso. Die Regenten heute sind auch Regenten. Das nimmt uns niemand weg, sind sie der Meinung. Und wie groß wird die Enttäuschung dann sein? Es gibt nur einen einzigen Regenten, der ganz anders ist. Und das ist unser Herr Christus als der Regent der Regenten. Wir werden von ihm noch hören. So, Vers 8 wird dann gesagt, deshalb werden ihre Plagen an einem Tag eintreffen. Tod, Trauer, Hunger, Feuer, und sie wird im Feuer verbrannt werden. In einem Tag. Jetzt wissen wir nicht, ist das ein 24-Stunden-Tag, ist das ein heilsgeschichtlicher Tag, wie lange ist der? Das muss eine relativ kurze Frist sein, weil wir haben ja nur 3,5 Jahre, in denen viel passiert. Und das Letzte, die Beseitigung von Babylon der Großen als Weltwirtschaftssystem im Feuer verbrannt, kann ganz schnell gehen. Wir erinnern auch hier wieder an das Babylon des Alten Bundes. Wie lange hat das gedauert, um es einzunehmen? In Daniel 5,30 wird uns gesagt, eine Nacht, in einer Nacht wurde es eingenommen. Und die 10 Hörner, das haben wir im Kapitel 17 schon behandelt, beim religiösen Weltsystem werden die Hure hassen, die Gesamthure sie nackt machen, ihr Fleisch fressen und sie im Feuer verbrennen. Das ist ihr Schicksal. Zum Glück, muss man sagen, weil das Feuer, in das sie geworfen wird, ist das Feuer der Zurechtbringung, wie wir hoffentlich alle bisher auch glauben dürfen. So, im zweiten Teil, es sind ja 3 Teile, okay. Im zweiten Teil geht es darum, dass die Regenten und die Bewohner der Erde wehklagen über diesen Gerichtsausgang. Kann man ja verstehen, gell? Die haben jede Menge Geld verdient und jetzt ist das weg. Da wäre ich auch traurig, gell? Also als Weltmensch. Wir brauchen ja kein Geld, weil wir haben ja unseren Schatz im Himmel, gell? Der reicht. So, also die Regenten der Erde, heißt es hier, die mit ihr hurten und üppig waren, werden aufgrund von ihr weinen und wehklagen, wenn sie den Rauch ihrer Feuersbrunst erblicken. Von Ferne stehend, auch interessant, wegen der Furcht vor ihrer Qual, sagen sie, wehe, wehe, die große Stadt Babylon, die starke Stadt, da in einer Stunde dein Gericht kam. Jetzt stehen die von Ferne, die Regenten der Erde. Diese Regenten der Erde sind nicht die 10 Hörner, die dieses Gericht ausführen. Gell? Das muss man unterscheiden, die Regenten der Erde wehklagen und weinen doch, sind keine Gerichtsvollzieher, sondern es sind Betroffene. Da stehen dann die Börsenhaie, gell, stehen dann da und alles ist weg. Gell. Das passiert heute schon. Ne? Entschuldigung, irgendeiner gibt einen Windhauch von sich nach hinten irgendwie und plötzlich fällt die ganze Börse, gell, dahin. Warum? Da ist alles Luft, gell. Ist ja alles Luft. Nur eine Luftblase. Wie macht man einen Luftballon kaputt? Geld reinstecken, weg ist er. Das dauert keine Stunde, das ist eine Sekundensache. Also ein Ereignis in dieser Welt wird dazu führen, dass dieses Weltwirtschaftssystem absolut in einer Stunde zusammenbricht. Ja, bist du danach hier? Erlebst du das mit? Wo sind wir dann? Dazu komme ich gleich noch. Also sie stehen von ferne und sie kommen nicht zu Hilfe. Es kann nicht mehr geholfen werden. Die Regenten und die Händler der Erde, und hier geht es nicht um den Tante-Emma-Laden, die Händler, ich komme nochmal drauf, geht es um die Magnaten, um die Kartelle dieser Erde, die Finanzkartelle, was es sonst noch für Kartelle gibt. Vielleicht habe ich auch morgen Nachmittag nochmal Gelegenheit dazu, was zu sagen, das wird sich noch ergeben. Die stehen von ferne und gucken hilflos zu. Niemand kann mehr was machen. Es geht alles kaputt und keiner kann es ändern. Wie musst du dich da fühlen? Gell? Vorher Glanz und Gloria und plötzlich stehst du nackig da. Gell? Symbolisch natürlich. So, die große Stadt Babylon, ja, die große Stadt Babylon ist ein Weltwirtschaftszentrum in der Endzeit und wird in kurzer Zeit kaputt gehen. Und ich möchte euch mal anhand von ein paar Bildern zeigen, wie das funktionieren könnte, weil zum Beispiel, ich erinnere an Dubai, dass in den Jahren 2000 bis 2008, also 10 Jahre lang von 1998 bis 2008, aus dem Wüstensand gestampft wurde. Und hier diese Dubai Mall, das größte Einkaufszentrum der Welt mit über 1000 Geschäften, ist 2008 eröffnet worden. Gigantisch, gell? In 10 Jahren hat man das dahingestellt. Oder zweites Bild, die Palmeninsel von Dubai ist die größte künstliche Inselgruppe der Welt. Die kannst du sogar aus dem Weltraum sehen, falls es den gibt. Und ja, ab und zu muss ich eine Nebenbemerkung machen, damit er wach bleibt. In 10 Jahren so etwas Gigantisches da hinsetzen, gell? Unglaublich. Oder drittes Bild, die Weltinseln, 300 künstliche Inseln. Leider ist jetzt Geld alle, gell? Sie können nicht weiterbauen. 2 von den Inseln sind inzwischen bebaut und bewohnt, aber das ist auch alles. Mal sehen, wie es weitergeht. Aber viertes Bild, Hydropolis, das erste Hotel unter Wasser, 2009 eröffnet. Gigantisch, gell? Kannst du ja mal hinfahren, guck dir das an. Heute kein Problem mehr, gell? Billigflieger und dann hoffen, dass es gut geht. So, nächstes Bild ist auch ein Gigantismus. In Dubai wurde am 4. Januar 2010 das Burj Khalifa eingeweiht, das höchste Gebäude der Welt. 828 Meter hoch. Wir werden gleich sehen, dass das nicht so doll ist, weil es gibt noch viel dollere Sachen, die in Planung sind. Oder wenn wir weitergehen, nächstes Bild. Die größte geschlossene Skihalle der Welt gibt es dort in Dubai. Das, was du hier siehst, ist eine Planungsskizze von dem, was man noch bauen will. Man will noch eine viel größere bauen. Eine Skihalle, ja, bei 40, 50 Grad Hitze in der Wüste, ist das hirnrissig oder normal? Also, wenn die Ski fahren wollen, sollen die gefälligst in die Schwarzen Berge kommen, gell? Beatrice, ja? Gut. Also sehen wir hier nicht einen Größenwahn, der an das alte Babylon erinnert, Turmbau zu Babel. Jetzt musst du dir nur mal angucken, wie die Künstler diesen Turm in Babel gebaut haben und wie heute unser europäisches Parlament aussieht. Gell? Dann siehst du schon wieder, wie die freimaurerischen Geister die Vergangenheit hervorholen und uns vor Augen stellen und keiner merkt, weil er sich nicht damit beschäftigt. Schrecklich. Nächstes Bild. Muss ich gucken, weil ich das hier nicht habe. Ja, wunderbar. Hier geht es um, habe ich das dabei geschrieben? Ja, genau. In Basra. Also wir sind ja hier bei Babylon. Babylon entsteht im Irak, unweit der Grenze zu Kuwait. Wie weit das genau ist, weiß ich nicht. Aber in dem Tal, was der grüne Halbmond ist, unweit davon ist Basra, so vielleicht 200-300 Kilometer. Und dort entsteht oder ist geplant das höchste Gebäude der Welt. 1000 wie viel Meter? 1152 Meter. Also das letzte Stück ist nur Antenne, gell? Das sieht man gleich dann am nächsten Bild, aber warten noch einen Augenblick. Das heißt also, der Gigantismus von Babylon ist schon geplant in Basra, im Irak, da wo das Weltwirtschaftszentrum entstehen wird und auch das Weltreligionssystem sein Zuhause haben soll. Ja, ist das jetzt unvorstellbar, wenn du an Dubai denkst, in 10 Jahren? Wie lange haben wir denn noch bis Mitternacht, ganz grob gerechnet? Nicht, dass einer sagt, der eine hat gesagt, 2030 ist die Entrückung. Gell? Ich bin der Letzte, der einen Termin macht. Aber wenn wir wissen, wann Jesus gestorben ist, weiß das einer von euch, Datum? Nee, also Pech gehabt. Wenn er 30 gestorben wäre, dann wäre 2030 Mitternacht und damit Entrückung und anschließend kommen die 7 Jahre und 3,5 Jahre später das, worüber wir hier reden. Also 15, 20, 25 Jahre ist das noch hin. Könnte man sowas bauen in der Zeit? Locker, gell, mit der heutigen Technik. Und wenn wir das nächste uns noch anschauen, diesen Vergleich der Türme, muss ich hingucken, weil ich das auch nicht hier habe. Den rechten lasse ich mal weg, der ist in China, das ist ein kleines Ding, gell? Ist nur fast 500 Meter hoch. Dann das Burj Khalifa, das haben wir eben schon besprochen, das ist das, was heute das höchste Gebäude der Welt ist. In Jeddah in Arabien wird gebaut das dritte von rechts, nämlich der erste Tower, Pride Tower, also der Brautturm, warum auch immer, keine Ahnung. Und der wird dann der höchste sein, das Maß steht dran. Und wenn du dann guckst, das, worüber wir eben gesprochen haben, in Basra, kommt dann danach. Ja, also wo wollen die denn auch hin? Im alten Babylon hieß es, wir bauen einen Turm bis an den Himmel. Gell? Ja, hier fängt es an. Gell? Wo fängt denn der Himmel an? Der Wolkenkratzer. Gell? Da kratzt in den Wolken, auch wenn die dort wenig haben. Also das ist für mich ein Hinweis darauf, kann man ausmachen. Ein Hinweis darauf, dass diese gigantischen Dinge, die wir von Babylon hören und lesen, in dieser Endzeit, in kurzer Zeit hingestellt werden können. Da habe ich also kein Problem mehr mit, wenn ich weiß, was technisch heute möglich ist. Und jetzt heißt es ab Vers 11, Enthüllung 18, die Händler der Erde weinen und trauern infolge von ihr, weil ihre wahren Ladungen keiner mehr kauft. Die haben jede Menge eingekauft, gell, und keiner will es mehr. Das heißt, die Händler, um die es hier geht, wenn du an die gigantischen Bauten denkst, an die Dubai Mall und anderes, das sind hier keine Tante-Immer-Läden. Hier geht es um Weltmarkt, um Magnaten, wie es die Enthüllung nennt. Hier geht es um Kartelle, Pharmazie, Gentechnologie, Waffenhandel, Finanzen, das sind Kartelle. Der bayerische Ministerpräsident hat vor ein paar Monaten mal gesagt, die Gewählten regieren nicht, sondern die Nichtgewählten regieren. Und hat es auf den Punkt gebracht, weil die Politiker, die vorne dran stehen, müssen machen, was der Hintergrund will. Und der Hintergrund ist eindeutig, es sind eindeutig wenige Familien aus der Hochfinanz, die Hochgrad-Freimaurer, gell? Das ist kein Geheimnis mehr, da gibt es x Bücher darüber. Und wenn du das noch nie gehört hast, dann wird es Zeit, dass du dich mal mit beschäftigst, weil wir wissen noch, dass hinter diesen Hochgrad-Freimaurern die Satanisten sind, dass dahinter Gott steht und die steuert. Warum rege ich mich überhaupt auf, gell? Sagt meine Frau dann zu mir. Denk dran, was du gepredigt hast. Also, ja, ist so, gell? Trotzdem passiert mir das immer wieder, dass ich dann, wenn die Nachrichten kommen, sage, guck mal da, gell, was da wieder los ist. Also die Händler stehen da und sind pleite. Denen nutzt euer Geld nichts mehr und das Geld können sie nicht mal essen. Wenn der Handel zum Erliegen kommt und die Märkte, die hier angesprochen sind, in Enthüllung 18 ab Vers 12, das ist das gesamte Investment, was kaputt geht. Es ist die gesamte Textil- und Werkstoff- und Kosmetikindustrie inklusive Lebensmittel, Fleisch und was es sonst noch gibt. Da ist platt, von jetzt auf gleich ist alles weg. Transportwesen und natürlich der ganze Arbeitsmarkt. Puh, ja, das klingt schrecklich, gell? Aber das ist, darum geht es. Und jetzt, ich kann euch ja nachher nochmal trösten, gell? Das kommt auch noch. Also wenn du jetzt erschrickst, dann mach langsam mit Erschrecken. Es gibt auch noch was Positives daran. Hier heißt zunächst mal Vers 14, deine reife Stunde, die Begierde der Seele, sie ging von dir weg. Und sie wirst sie keinesfalls wiederfinden. Ja, was ist denn das? Die reife Stunde, ob Ora im Griechischen, das ist die Erntezeit, die letzte Ernte, die Herbsternte, wo die Früchte eingesammelt werden. Das heißt also hier, der gesamte wirtschaftliche Erfolg von Babylon der Großen ist dahin. Es gibt einen Totalverlust. Und dieser Totalverlust ist nicht mehr aufzuholen. Keinesfalls steht es hier. Keinesfalls wirst du noch einmal irgendeinen Groschen verdienen. Gell? So könnte man es auch ausdrücken. Also absolute Weltpleite ist das. Absolute Weltpleite. Unvorstellbar. Oder doch? Ja. Wir sind in einer Zeit, wo wir uns das schon ein wenig vorstellen können, wenn wir die politischen Ereignisse verfolgen. Es gab mal einen Bruder, den ich selber nicht kennengelernt habe, der hieß Schirmacher, manche nannten ihn auch Wirrmacher, der hat gesagt, ich lese die Bibel mit der Zeitung in der Hand oder die Zeitung mit der Bibel in der Hand, so rum oder so rum, habe ich vergessen. Ich mache das auch, weil mich das interessiert, wie sich das weiterentwickelt, ohne dass wir euphorisch werden und sofort jeden neuen Präsidenten in die Bibel schieben, weil das irgendeiner davon sein könnte. Gell? Also Vorsicht. Aber hier ist wichtig, dass die alle, die davon betroffen sind, nichts mehr machen können. Die stehen von ferne und gucken hilflos zu und jammern. Gell? Und jammern. Wehe der großen Stadt. Wir haben so viel Geld mit der verdient und jetzt ist sie weg. Wie schade. Gell? Schade, schade. Nichts mehr zu machen. Ich mache einen kleinen Sprung zum Vers 20 in den dritten Teil, weil jetzt kommt was, wo man sich auch mal freuen kann. Hier heißt es, seid fröhlich über sie, o Himmel, und ebenso auch ihr Heiligen und Apostel und Propheten, da Gott gemäß eurem Urteil richtete aufgrund ihrer Methode. Das muss man zweimal lesen, gell? Ganz langsam. Es geht also hier darum, dass das erste Mal, dass das Geheimnis Gottes ja bei der siebten Posaune vollendet ist. Der Leib des Christus ist fertig, das war schon. Jetzt sind wir 3,5 Jahre weiter. Nee, Quatsch, Entschuldigung. Wir sind in den letzten 3,5 Jahren, weil in der letzten Nachtwache ist das Geheimnis Gottes vollendet, nämlich 3,5 Jahre nach Mitternacht. Die Entrückung ist noch nicht das Letzte. Sondern hier wird aber deutlich, dass die heiligen Apostel und Propheten, die hier richten, wer sind, die ein Teil des Lämmleins sind, die mit ihm im Himmel sind, weil der Christus vollendet ist. Und die heiligen Apostel sind zu dieser Zeit und die Propheten nicht mehr auf der Erde. Wenn du also ein Leibesglied des Christus bist, bist du nicht der Betroffene von diesem letzten endzeitlichen Ereignis, sondern der Auslösende, der Handelnde. Ob dir das gefällt oder nicht, oder ob ich mich wundere, gell? Das ist eine andere Frage. Und hier heißt es, das Gericht geschieht aufgrund ihrer Methode, nämlich der Methode von Babylon der Großen. Denke ich sofort an das Wort Jesu in Matthäus 7, 1 und 2. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet, denn mit welchem Urteil ihr richtet, werdet auch ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch gemessen werden. Ergo, sie werden ihr eigenes Schicksal sozusagen als Gericht empfangen. Und dann heißt es hier, dass ein starker Engel, Vers 21, einen Stein aufhob und wie einen großen Mühlstein, der ist und warf ihn hinein in das Meer. Also Babylon wird wie ein Stein ins Meer geworfen. Heißt dann, so wird Babylon die Große mit Wucht hineingeworfen werden und keinesfalls wird noch etwas gefunden von ihr. Was ist das für ein Meer, in das Babylon hineingeworfen wird? Meer ist ja oft ein Bild auf die Nationen. Aber wenn Babylon die Große als Weltwirtschafts- und Religionssystem sozusagen ein Auszug oder eine Zusammenfassung dieser gesamten weltlichen Nationen ist, kann sie doch nicht in sich selbst hineingeworfen werden. In Kapitel 20, Vers 13, über das wir vielleicht nächstes Jahr reden, da heißt es, das Meer gibt die Gestorbenen, die in ihm sind, und der Tod und der Hades geben die Gestorbenen, die in ihnen sind, und sie werden gerichtet, jeder gemäß seinen Werken. Das heißt, wir haben hier das Meer an der Enthüllung an dieser Stelle als ein Gerichtsort, als ein Aufenthaltsraum Gestorbener, wo Babylon zunächst hinkommt, bevor es gerichtet wird, wahrscheinlich vor dem großen weißen Thron. Und dann kommt es darauf an, wie sie dann ticken, gell? Ob sie was gelernt haben oder nicht. Davon hängt dann das weitere Schicksal ab. Also der Sinnzusammenhang macht deutlich, dass es hier nicht um das Nationenmeer geht, sondern um das Meer, was Gericht ist. Und ich könnte, wenn ich jetzt an Feuersee denke, ist ja auch ein Meerbegriff, vielleicht sogar so vermessen sein und sagen, hier ist der Feuersee gemeint mit diesem Meer, nämlich das der letzte Gerichtsort, der Christus ja im Grunde selber darstellt. So, da kommen ja auch das wilde Tier und der falsche Prophet noch hin und auch der Satan, nachdem er aus dem Abgrund wiedergekommen ist. Das wäre so der Schlussakt in der Enthüllung, was Gericht angeht. In den Versen 22 und 23 haben wir jetzt eine Zusammenfassung, ich lese das nicht, das sind lauter so Begriffe, die ja, wir in unserer Zeit vielleicht übersetzen müssen. Hier wird deutlich gemacht, welche Lebensbereiche zum Stillstand kommen, wenn dieses Gericht ausgeführt wird. Das ist einmal die Unterhaltungsindustrie, die hier erwähnt wird, Kunst und Handwerk, Haushalt und Wohnen, Energieversorgung, ganz wichtig, und soziale Netzwerke. Denk nur mal alleine an den Ausfall der Energieversorgung. Was passiert, wenn eine halbe Stunde kein Strom da ist? Da sitzen sie alle ganz verzweifelt an ihrem Computer und tippen da, Mensch, nichts geht mehr, ich war gerade am Arbeiten, so ging es mir vielleicht. Ist schon passiert, bei uns hat ein Bagger die Stromleitung kaputt gehauen, psch, war alles weg, gell. Und da habe ich dran denken müssen, so ist das, wenn der Strom ausfällt, gell? Mitten im Satz, ne? Ist doch gemein. Und ja, was passiert? Halbe Stunde ist kein Thema, gell? Oder? Ein Tag, zwei Tage, drei Tage, gell? Ist die Kühltruhe kaputt, weil du kannst auch nicht kochen, gell? Strom ist weg, Gas, Strom, nichts gibt's mehr. Du brauchst einen Holzofen oder einen Petroleumkocher. Na, ich habe das alles, gell? Für alle Fälle. Wie willst du das Zeug warm? So schnell kannst du gar nicht essen, wie das verdirbt. Meine Frau, die kühlt rund knallvoll. Gell? Ich sage, wir wollen umziehen, in ein Vierteljahr macht das Zeug leer. Gell? Ja, ist irgendwie so eine Sammelwut. Also, wenn der Strom ausfällt, da gibt es auch nichts mehr zu kaufen. Da ist der Supermarkt zu. Hast du was zu essen daheim? Falls wir in die Anfangszeiten dieser Entwicklung noch hineinkommen sollten, am Ende sind wir nicht mehr da, das ist klar, gell? Aber könnte sich das nicht heute abzeichnen? Hat nicht der Innenminister vor ein paar Wochen gesagt, wir sollen uns mal 10 Liter Wasser hinstellen, gell? Egal wie du darüber denkst, das sind doch für mich, das hat er versehentlich, da wollte er das gar nicht sagen, gell? Er hat ja auch eins auf die Ohren gekriegt. Aber er hat was ausgeplaudert, weil das könnte mal passieren, dass es einen Versorgungsengpass gibt, warum auch immer, denke an Terrorismus und Ähnliches. Also wir sollen uns nicht einbilden, wir leben ja auf der Insel der Glückseligen, uns passiert nichts, sondern ein wenig Vorsorge ist schon gut. Ich habe schon mal hier darüber gesprochen. Natürlich sagen viele, ja, der Herr hilft mir, natürlich hilft er der Herr. Das ist nur die Frage, mit wem? Wahrscheinlich mit denen, die vorgesorgt haben. Gell? Und deswegen ist es gut, wenn das viele machen. Wenn du auf dem Land wohnst, einen Garten hast und Kartoffeln anbaust, ist das vielleicht nicht so das Problem. Es sei denn, die Städter kommen in der Nacht und machen deine Kartoffeln platt. Gell? Dann hast du auch nichts mehr zu essen. Also wir müssen ein bisschen vernünftig überlegen, ob das nicht sinnvoll wäre, für Eventualitäten ein wenig vorzusorgen. Dabei soll es jetzt genügen. Ich komme zum Ende. Vers 24, hier heißt es noch, in ihr wurde Blut von Propheten und Heiligen gefunden und von allen denen, die auf der Erde geschlachtet worden sind. Das ist ja das eigentliche Problem. Solange es Babylon gibt, hatte es die Heiligen verfolgt. Solange es Babylon gibt, und das ist bis heute so geblieben, ob Weltwirtschaft oder Weltreligion, immer sind die Christen, die Heiligen, die zu Jesus gehören, die Verfolgten. Und wenn du heute in die Welt guckst, das kannst du selber machen, da musst du dir nichts erzählen, ist das ganz offensichtlich. Und deshalb wird im Kapitel 19 dann, in den ersten drei Versen, was morgen Nachmittag dran ist, dieses Endgericht an der Ruhr endgültig beschrieben und beschlossen. Aber darüber reden wir dann morgen. Zusammenfassend kann man also sagen, Babylon die Große ist ein religiöses Endzeitsystem, globales und auch ein globales wirtschaftliches und politisches Weltsystem. Anfänge dazu können wir schon heute sehen. Ich erinnere nur an CETA und TTIP und ähnliche Bestrebungen. Wir haben drei große Wirtschaftsräume in der Welt und die werden irgendwann zusammenfließen. Jetzt zu der Frage noch, die ist mir noch wichtig, was können wir machen, was kannst du machen, worauf solltest du achten? Ich sage dir nur, was passiert, den Rest musst du selber wissen. Wir sind nicht von den letzten Ereignissen betroffen, weil wir die Handelnden sind, aber von den Vorbereitungen, von den Vorereignissen dahin durchaus noch betroffen. Bis Mitternacht kann auch viel passieren als Vorbereitung auf dieses Endsystem. Ich will nur ein Beispiel nennen. Ab 2018 gibt es nur noch Personalausweise mit Chip, also RFID, Englisch, Radiofrequenzidentifikation, also Erkennung. Wenn du 2017 dir noch schnell einen alten Pass machen lässt, der gilt ja nur 10 Jahre, dann hast du 2027 das Glück, dir einen neuen holen zu müssen, wo der Chip drin ist. Das heißt, ab 2028 in unserem Land haben alle einen Pass mit Chip. Da gibt es keine anderen mehr. Warum sage ich das? Man will ja das Bargeld abschaffen. Man ist dabei, den 500er abzuschaffen, so eine Blindgranate. Gell? Es gibt ja Länder, die sind schon weiter, sind wir in Deutschland noch ein bisschen hinterher. Warum will man das Bargeld abschaffen? Weil man Negativzinsen will. Die gibt es auch schon, gell? Auch nicht für einen kleinen Mann. Da gibt es andere Negativzinsen. Alle Banken erhöhen die Gebühren. Gell? Überall wird mehr verlangt für alles Mögliche. Das ist auch ein Negativzins. Würde also heißen, wenn die Politik beschlossen hat oder beschließen will oder es angedacht ist, ja, die müssen erstmal sagen, dass sie das wollen, ob es dann wird, ist eine andere Frage, würde heißen, dass bis 2028 oder bis 2030 das Bargeld abgeschafft wird. Was machst du dann? Hast du nur noch Buchgeld, gell? Guckst auf deinen Kontenauszug und dann können die Regierung hingehen, wie auf Zypern schon passiert, wir brauchen Geld, jeder gibt jetzt 10%, so, und dann hast du auf deinem Konto vielleicht sogar ein Minus. Würde also bedeuten, das kann man jetzt nicht machen. Wenn man das jetzt machen wollte, was würdest du denn da machen? Wenn du wüsstest, dass nächste Woche Negativzinsen auf dein Konto kommen, dann gehe ich doch schnell hin und hole mein Geld von der Bank und tue es noch aufs Kopfkissen, in der Hoffnung, dass nichts brennt. Und weil die Banken gar nicht so viel Geld haben, wie sie brauchen würden, um die Leute auszuzahlen, muss man das so machen, gell? Die Schlüsse daraus kannst du selber ziehen. Das wird ja aufgenommen. Ich kann ja nicht alles verraten. So, und das ist Babylon. Gell? Und da leben wir schon mittendrin. Ist euch das bewusst? Da leben wir mittendrin. Aber der Herr weiß, was er mit uns macht. Und das tröstet mich. Gell? Und deswegen mache ich jetzt Schluss. Amen.
Vielen Dank, Stolper.